Ich liebe diese Vorstellung und diese letzte Strophe in dem Lied, wo wir gerade gesungen haben, wo es heißt, welch ein Tag, wenn ich im Himmel dort dein Angesicht dann sehe, ohne Sünde, rein und heilig, nur aus Gnade vor dir stehe. Komme bald, o Herr, und führe meine Seele zu dir heim. Welcher Segen, welche Freude, ich darf ewig bei dir sein. Was für ein unglaublich schöner Gedanke. Ich werde den Herrn sehen. Ich darf den Herrn sehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr im Hier und Jetzt manchmal über diesen Gedanken nachdenkt, wie das dann wohl sein wird. Und es übersteigt ja auch unsere ganze Vorstellungskraft, sich das so richtig auszumalen, wie das dann genau sein wird. Aber eins ist absolut sicher, es wird herrlich, es wird atemberaubend, es wird wunderschön sein, wenn dieser Punkt gekommen ist. Und mich fasziniert dieser Gedanke immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, dass es für mich und für dich als Kinder Gottes diesen Tag geben wird, an dem wir den schauen werden, an den wir unser ganzes Leben lang geglaubt haben. An den, der uns von der ersten Sekunde an das Leben geschenkt hat, der uns viele Jahre oder Jahrzehnte wahrscheinlich dann geschenkt hat und das Leben erhalten hat, der uns dahin geführt hat, dass er uns versöhnt hat mit sich selbst, dass er sich dahin gegeben hat und eine ewige Gemeinschaft mit ihm erwirkt hat. Wir begegnen eines Tages dem Gott, der an Heiligkeit, an Macht und Herrlichkeit nicht zu übertreffen ist. Wir begegnen dem Gott, der an Größe überragt, der eigentlich für uns Menschen unzugänglich wäre und der eigentlich in seiner Gegenwart keinen Platz für uns hätte, wo wir eigentlich in seiner Heiligkeit vergehen müssten wie Stroh im Feuer. Aber es ist auch der Gott, der es möglich gemacht hat, dass wir ihm begegnen dürfen, dass wir ohne Angst eines Tages bei ihm sein dürfen. Und es ist immer wieder beeindruckend, finde ich, wenn der heilige Gott auf sündige Menschen trifft. Und wir haben heute Morgen im zweiten Buch Mose in unserer Predigtreihe eine Stelle, wo genau das passiert. Und so will ich heute Morgen mit euch über 2. Mose 19 nachdenken, anhand des Themas die Begegnung mit dem Herrn. Die Begegnung mit dem Herrn. 2. Mose 19. Wir lesen zusammen diesen Text. Im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste, und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israels mitteilen: Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede, und auch dir ewig glaubt. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Und der Herr sprach zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Darum zieh eine Grenze rings um das Volk und sage: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden, ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Darauf stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab, und er heiligte das Volk, und sie wuschen ihre Kleider. Dann sagte er zum Volk: Haltet euch für den dritten Tag bereit, nähert euch keiner Frau. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam, und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges, und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Und der Herr sprach zu Mose: Steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssen viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten, sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie einbricht. Mose aber sagte zum Herrn, das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast uns ja gewarnt und gesagt, ziehe eine Grenze um den Berg und erkläre ihn für heilig. Da sprach der Herr zu ihm, geh, steig hinab und komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht in sie einbricht. Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Ein langer und intensiver Text, den wir uns heute Morgen hier vorgenommen haben. Und wir kommen jetzt in dieser ganzen Geschichte des zweiten Buches Mose an einen sehr entscheidenden Punkt, beziehungsweise zu einem sehr entscheidenden Ereignis im zweiten Buch Mose, nämlich dem sogenannten Bundesschluss. Und dieser Bundesschluss, der fängt hier in 2. Mose 19 an, da wird er eingeleitet und der wird dann im Prinzip in 2. Mose 24 münden. Nachdem Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat und sie durchs Meer geführt hat und wir in den letzten Wochen ja dann auch gesehen haben, wie sie verschiedene Prüfungssituationen durchlebt haben, wie Gott, so haben wir das genannt auch, an ihrer Heiligung gearbeitet hat, so stehen sie jetzt kurz davor, dem Herrn selbst zu begegnen. Und Gott will diesen offiziellen Bund mit ihnen schließen, den sogenannten Gesetzesbund. Und was dazu so alles gehört oder was dazu nötig ist, vorbereitend, um ihm zu begegnen, das schauen wir uns heute an. Und das Erste, was wir sehen, ist der erste Punkt heute Morgen, ist die Berufung des Herrn. Es geht um die Verse 1 bis 6, das ist der umfangreichste Punkt heute Morgen. Gleich in Vers 1 erfahren wir, dass sich das Volk im dritten Monat nach dem Auszug aus Ägypten befindet. Das heißt, die Ereignisse der vergangenen Kapitel, die wir so angeschaut haben in den letzten Wochen, die haben ungefähr einen Zeitraum von mindestens 2 Monaten umfasst. Und so kommen sie von Rephidim, wo sie zuletzt waren, jetzt weiter in die Wüste Sinai. Insgesamt dauert dieser ganze Aufenthalt an dem Berg Sinai 11 Monate. Und so ist es die Passage von 2. Mose 19 bis 4. Mose 10. All das spielt an diesem Berg Sinai und all das findet da statt. Und was da alles geschrieben steht, das wird da überliefert. Und dann erst in 4. Mose 10, Vers 11 und 12 heißt es, dass sie von dort aufbrachen. Das heißt, sie kommen dort an und in Vers 2 heißt es, dass das Volk sich dort dem Berg gegenüber lagerte. Und gemeint ist hier der Berg Horeb, oder der wird auch Berg Sinai synonym genannt, oder auch in 2. Mose 3, Vers 1, Berg Gottes. Und damit geht an dieser Stelle etwas in Erfüllung, das Gott schon in 2. Mose 3, Vers 12 angekündigt hat. Da hat er mit Mose nur gesprochen und hat Folgendes gesagt, 2. Mose 3, Vers 12, da sprach er, Gott, ich werde ja mit dir sein, und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und tatsächlich kamen sie an diesem Punkt und stehen sie nun an diesem Punkt. Und was muss das für Mose für eine starke Ermutigung gewesen sein, jetzt da wieder zu sein? Ja, dieses Zeichen geht in Erfüllung. Wenn man nur mal darüber nachdenkt, wie oft das Volk Mose im Laufe der letzten Kapitel in Frage gestellt hat und er Gegenwind bekommen hat und er eigentlich sich in 2. Mose 17, Vers 4 schon unter einem Steinhaufen begraben gesehen hat, so völlig am Ende war mit seinen Nerven, dabei aber gleichzeitig die ganze Zeit diese Verheißung im Hinterkopf, ihr werdet Gott an diesem Berg dienen. Und nun stehen sie da entgegen jeder Erwartung an diesem Ort der Begegnung, an diesem Ort, wo Gott sie hingeführt hat. Was muss Mose für einen Stein vom Herzen gefallen sein in diesem Moment? Er steht wieder an diesem Berg Gottes, an dem Berg, wo Gott selbst ihm in 2. Mose 3 im brennenden Dornbusch begegnet ist, wo er seine Berufung erlebt hat, gewissermaßen, wo die ganze Reise so richtig losging. Nur diesmal steht Mose nicht alleine dort, sondern er hat ein 2-Millionen-Volk ungefähr im Gepäck. Und auch diesem Volk will Gott begegnen und auch dieses Volk will Gott berufen. Und Mose tritt also in diese Mittlerfunktion, wie wir das ganz oft ja sehen im zweiten Buch Mose, zwischen Gott und dem Volk. Und dann lesen wir weiter in Vers 3. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu, so sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israels mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Was Gott jetzt dem Volk mitteilen lässt, hier in Vers 4 bis 6, das hat ganz unterschiedliche Aspekte. Und zunächst mal bei Vers 4 bleiben wir einen kurzen Moment stehen. Weil Gott gibt eine Rückschau gegenüber seinem Volk von dem, was er für sie getan hat. Er richtet nochmal ihr Augenmerk darauf. Ne? Diese Worte, ihr habt gesehen, die zeugen davon. Und er richtet das Augenmerk auf die vergangenen Ereignisse von diesem Auszug aus Ägypten. Und darunter fällt, dass Gott eines Tages, 2. Mose 2, Vers 24 und 25, das Ächzen der Söhne Israel hörte, dass er an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob dachte, dass er nach den Söhnen Israels sah und dass er sich selbst um sie kümmerte. Da hat das so den Anfang genommen. Und dazu gehört dann auch, dass er Ägypten mit diesen 10 Plagen geschlagen hat und dass er schlussendlich die Ägypter im Meer versenkt hat. Und alles hat er getan aus Liebe zu seinem auserwählten Volk. Und er machte aus diesen 70 Seelen, die wir am Anfang vom 2. Buch Mose finden, macht er ein etwa 2 Millionen Volk. Und er macht nicht nur ein Volk daraus, sondern er nennt dieses Volk seinen erstgeborenen Sohn. In 2. Mose 4, Vers 22 hatten wir das. Aber auch da macht er sie nicht nur zu seinem erstgeborenen Sohn und nimmt sie an und ließ sie dann einfach fallen wie eine heiße Kartoffel oder sich selbst überlassen, sondern er kümmerte sich sorgfältig um sie. Und das kommt so schön zum Ausdruck in diesem Bild, was hier verwendet wird, von dem Adler. Ein Ausleger hat das so ausgedrückt, dass er geschrieben hat, die Adlersflügel sind Bild der kräftigen und liebreichen Fürsorge Gottes. Denn der Adler hegt und pflegt seine Jungen sehr sorgsam. Er fliegt, wenn er sie aus dem Nest führt, unter ihnen, dass sie nicht auf Felsen herabfallen, sich beschädigen und umkommen. Und wie so ein Adler für seine Jungen sorgt, so sorgt Gott für seine Kinder. Er pflegt sie, er sorgt für sie, er fängt sie auf mit seiner mächtigen Hand, wenn sie zu fallen drohen, und er richtet sie wieder auf, er bewahrt sie. Und das ist ein wunderbares Bild, finde ich, das nicht nur für Israel gilt, sondern das auch für dich und mich als Kinder Gottes gilt, wenn wir dann zu ihm gehören. Ja, wir, die wir so oft auf uns selbst gestellt schwach sind und unfähig sind, die wir manchmal vielleicht wie so ein junges Adlerbaby uns überschätzen und dann auf der Nase landen und uns da wiederfinden, wie gut ist es zu wissen, dass Gott selbst auch mich immer wieder auffängt, dass er mich immer wieder trägt, dass er Fürsorge für mich trägt und mich als sein Kind auf Adlerflügeln immer wieder zu sich bringt. Wenn Gott dieses Werk nicht tun würde, dann wäre unser Glaube längst gescheitert. Dann hätten wir unseren Glauben längst an den Nagel gehangen und wir wären am Boden liegen geblieben. Aber er tut das. Und Israel erlebt das in den letzten Kapiteln ganz stark, immer wieder, wie Gott sie versorgt, wie Gott sie aufgefangen hat, wie er sie auf Adlersflügeln getragen hat. Auf diesem ganzen Weg von Ägypten über Mara, über die Wüste Sin, über Rephidim bis hierher. Und alles hatte ein Ziel. Und dieses Ziel, das lesen wir in Vers 4 am Ende, wo es heißt, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Vom Anfang an war es Gottes Ziel, sein auserwähltes Volk in seine Gegenwart zu führen, zu sich zu führen. Und so führt Gott dieses Volk an diesen Berg der Begegnung, an diesen Ort der Begegnung, wo er diesen Bund mit ihnen schließen will. Und wie das dann aussieht, das lesen wir in Vers 5 und 6 weiter, wo es heißt, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Also in Vers 4 nochmal war die Rede davon, was hat Gott getan? Und das bildet die absolute Ausgangsbasis für dieses Verhältnis zwischen Gott und Israel. Und dann in Vers 5 und 6 geht es jetzt darum, wozu ist denn Israel aufgefordert? Was ist denn ihr Part oder wozu sind sie berufen, könnten wir auch sagen. Sie sind dazu berufen, wie es hier heißt, sie sollen auf seine Stimme hören und seinen Bund halten. Das heißt, sie sollen nach seinen Geboten und nach seinen Weisungen leben, die Gebote und Weisungen, die er dann in Kapitel 20 mit den 10 Geboten gibt, aber dann auch alles Weitere, was kommt, bis 4. Mose 10 eigentlich. Du könntest so sagen, sie sollen sich ihrem Gott und seinen Weisungen unterstellen und nach seinen Maßstäben leben. Und das ist ihr Part bei diesem ganzen Bundesschluss, bei diesem zweiseitigen Bundesschluss. Es ist gewissermaßen zweiseitiger, auf eine gewisse Art und Weise auch ein einseitiger. Und dann heißt es weiter, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Und so gut wie alle deutschen Übersetzungen übersetzen hier mit dieser Wenn-Dann-Struktur. Ja, also anders ausgedrückt, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, dann seid ihr mein Eigentum. Man könnte im Umkehrschluss dann denken, ja okay, also wenn sie ihren Part nicht halten, dann sind sie nicht mehr sein Eigentum. Und diesen Umkehrschluss, den sollten wir nicht so einfach treffen, können wir nicht so einfach treffen, da Gott sie ja bereits erlöst hat und sie zu seinem Eigentum gemacht hat. Also sie sind eigentlich schon sein Eigentum. Und auch wenn wir in die weitere Geschichte, den weiteren Verlauf der Geschichte von Israel schauen, merken wir ganz schnell, also sie erfüllen ihren Part überhaupt nicht von diesem Bund. Und trotzdem ist es so, dass Gott ihnen treu bleibt. Und trotzdem ist es so, dass Gott sagt, das ist nach wie vor mein Volk, selbst wenn sie ihnen untreu geworden sind. Jetzt habe ich, das habe ich schon mal irgendwann in der Predigt angedeutet, so mit Blick auf diese Predigt heute, habe von einem Lehrer von mir für Altes Testament früher etwas gelernt. Dieser Lehrer hat auch 70% der Elberfelder Bibel im Alten Testament übersetzt. Das heißt, er ist sehr fit im Hebräischen. Und er hat gesagt, dass man diese Stelle auch anders übersetzen kann oder er dafür plädieren würde. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das dann nicht in der Elberfelder drin? Er hat gesagt, er hat sich nicht durchsetzen können gegen die Kommission damals. Aber exklusiv habe ich euch seine Übersetzung mitgebracht, weil sie sehr interessant ist. Und er hat es folgendermaßen übersetzt, diese Verse 5 und 6. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hört und meine Bundesweisung haltet, erweist ihr euch als mein Eigentum aus allen Völkern. Denn mein ist die ganze Erde. Und ihr erweist euch als ein Königtum von Priestern, als eine heilige Nation. Das würde den Sinn also insofern verändern, dass sie nicht sein Eigentum werden, indem sie den Bund halten, sondern dass sie sein Eigentum sind und sich dementsprechend verhalten sollen. Und das ist ein Grundgedanke, den finden wir immer wieder, dann auch in der Bibel. Und zum Beispiel in 5. Mose 7, Vers 6 wird ausdrücklich gesagt, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, dein Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf der Erde sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Also ohne ihr Dazutun sind sie zum Eigentum geworden, einfach aufgrund der Auserwählung Gottes. Ja, er hat sie zu seinem Eigentum gemacht. Und wir sehen das, wie ich es eben schon angedeutet habe, im ganzen Alten Testament hindurch, dass Gott dieses Volk Israel ja niemals verwirft, ganz, ja, obwohl es ihm beständig eigentlich ungehorsam gegenüber ist. Wir sehen natürlich auch, dass es Konsequenzen mit sich bringt, wenn sie ungehorsam sind. Wir sehen diese Segen-Fluch-Struktur. 5. Mose 28 kann man das sehr gut nachvollziehen. Es ist interessant mal zu lesen, es ist nach dem Prinzip, also wenn Israel Gott gegenüber gehorsam ist, dann erleben sie Segen. Und wenn sie ihm gegenüber ungehorsam sind, dann erleben sie Strafe und Konsequenzen. Aber ihre eigentliche Bestimmung als Eigentum Gottes, die sehen wir hier in 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Zunächst nochmal diese Grundlage, Vers 5, sie sind Gottes besonderes Eigentum. Und besonders ist wichtig an dieser Stelle, weil Gott selbst sagt hier am Ende in Vers 5, mir gehört die ganze Erde. Das heißt also, egal ob es jemand anerkennen will oder nicht, du gehörst Gott, so oder so. Ja, und alles, was du um dich herum siehst, alle Schöpfung, auch das gehört Gott. Und trotzdem gibt es eine Differenzierung dazwischen. Und man könnte es vielleicht so ausdrücken, du gehörst zwar grundsätzlich Gott, aber deshalb gehörst du noch lange nicht zu Gott. Diese Zugehörigkeit zu Gott für uns Menschen, die entsteht nur auf der Grundlage, dass Gott in seiner Gnade Zugehörigkeit für uns verschafft. Wir können und konnten uns diese Zugehörigkeit niemals verdienen. Und stattdessen muss Gott am Ende des Tages durch einen reinen Gnadenakt dafür sorgen, dass wir sein Eigentum werden, dass wir diese Zugehörigkeit haben. Und diese Gnade und diese Zugehörigkeit, die ist für uns heute nur durch Jesus Christus möglich geworden. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber die Gnade ist also die Basis, auf der das Volk Israel stehen soll und ihre Berufung dann leben soll. Und dann heißt es über ihre Berufung in Vers 6 hier, dass sie ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein sollen. Mit dieser Bestimmung, die hier genannt ist, ist ganz viel verbunden. Also sie sollen Gott dienen, wie Priester das tun sollten. Priester kamen dann später erst, so wurden dann erst eingesetzt, aber so sollte Israel also Gott dienen. Sie sollten ihrem König Ehre bringen, sie sollten seinen Namen groß machen, sie sollten ihn würdig repräsentieren, bis dahin, dass sie sogar mit ihm herrschen sollten. Und sie sollten zum Vorbild für andere Völker werden. Indem sie nach Gottes Ordnungen leben und das befolgen, sollten andere Völker um sie herum erkennen, dass sie zu dem Gott Israels gehören und sich selbst da auch hinwenden. Dann sehen wir in 5. Mose 4, Vers 5 bis 8, ich gebe euch das in den Hauskreisleitfaden mit, weil das würde den Rahmen sprengen. Also gewissermaßen hat Israel eine Art Mittlerfunktion, Mittlerschaft zwischen Gott und anderen Völkern, so wie Priester. Das heißt, sie sollten durch ihr Leben auf den lebendigen Gott verweisen und sollten auch den Zugang für andere Menschen aus anderen Völkern ermöglichen. Und wir sehen das im Laufe der Geschichte dann immer wieder, dass das auch passiert ist, zum Beispiel bei Rahab oder bei Ruth. Oder wir haben auch schon in 2. Mose 12, Vers 38 dieses Mischvolk erwähnt gehabt, wo Leute zum Judentum konvertiert sind, sich Israel angeschlossen haben, sogenannte Proselyten. Und sie sollten zum anderen, so heißt es hier, eine heilige Nation sein. Man könnte heilig hier auch mit geweiht oder ausgesondert für Gott übersetzen. Also wie Gott heilig ist, sollten auch sie heilig sein in ihrem ganzen Lebensstil, in ihrem ganzen Wandel. Nun war also ihre Berufung, im Gehorsam Gott gegenüber und für Gott zu leben, sodass schlussendlich andere Menschen durch sie auf Gott aufmerksam wurden. Und so waren sie Repräsentanten für Gott. Und da kommen wir ins Spiel, weil genau die gleiche Bestimmung, gleiche Berufung hast du auch, wenn du Kind Gottes bist. Und ich will dazu gerne zwei Stellen aus dem Neuen Testament aufgreifen, auf die ich nicht intensiv eingehen kann heute Morgen, aber die das aufgreifen. Eine in Titus und eine im ersten Petrusbrief. Die sprechen eine ganz ähnliche Sprache wie 2. Mose 19, hier Vers 5 und 6, aber bezogen auf uns. Zunächst mal Titus, Titus 2, Vers 14. Da heißt es, der, und damit ist Jesus gemeint, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Wir finden an dieser Stelle genau die gleiche Struktur, wie wir es auch in 2. Mose 19 finden. Nämlich die Basis, Jesus selbst hat sich für uns gegeben, indem er für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat und indem er uns losgekauft hat, indem er uns zu seinem Eigentum gemacht hat. Das ist diese Zugehörigkeitsfrage, die hat Jesus geklärt. Und wozu, was lesen wir hier? Damit wir auf dieser Grundlage eifrig sein sollen in guten Werken. Also nach den Maßstäben und Gedanken Gottes leben sollen und wirksam für ihn unterwegs sein sollen. Das sehen wir in Titus 2, Vers 14, die zweite Stelle, 1. Petrus 2, Vers 9. Da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Auch ein sehr inhaltsreicher Vers. Ich darf an dieser Stelle verweisen auf eine Predigt über 1. Petrus 2, Vers 9 und 10, über diese Stelle. Ich habe nochmal nachgeguckt, die heißt Die Privilegien eines Christen vom 31.05.2020. Findet ihr auf der Homepage. Aber auch hier finden wir genau die gleichen Begrifflichkeiten wieder oder sehr, sehr ähnliche Begrifflichkeiten wie in 2. Mose 19. Aber gelten für uns Christen. Und wieder sehen wir, dass diese Segnungen bereits über uns gekommen sind. Ja? Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht und so weiter heißt es da. Und wo soll es hinführen? Dass wir die Tugenden Gottes verkündigen. Wenn du dich also fragst, was ist meine Berufung, was ist meine Bestimmung als Kind Gottes, dann sehen wir hier in diesen zwei Stellen zwei ganz zentrale und grundsätzliche Antworten auf diese Frage, die damals wie heute gelten. Nämlich auf der Grundlage des neuen Lebens durch Jesus Christus bist du berufen, eifrig gute Werke zu tun, und bist du berufen, in deinem Umfeld Jesus bekannt zu machen, die Tugenden Gottes zu verkündigen und Menschen zu helfen, aus der Finsternis zu Gottes wunderbarem Licht zu kommen. Du bist aufgerufen, ihn zu repräsentieren. Gott hat damals das Volk Israel und auch uns heute nicht erlöst, einfach nur zum Selbstzweck, sondern mit einer klaren Bestimmung. Weil Gott will, dass viele Menschen noch Erlösung bekommen durch Jesus Christus. Und wen will er einsetzen als seine Botschafter? Dich und mich. Wenn du dich zu ihm zählst. Das ist also die Berufung. Das war der, wie gesagt, längste Punkt heute Morgen. Aber die Frage ist natürlich, wie reagieren wir auf die Berufung und wie reagiert das Volk Israel auf diese Berufung? Und das ist der zweite Punkt, die Zustimmung des Volkes, Vers 7 bis 9. Wir lesen in Vers 7 weiter. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Hier kommen jetzt die Ältesten wieder ins Spiel, vielleicht erinnert ihr euch, die sind uns in 2. Mose 17, Vers 6 begegnet. Die waren dabei, als Mose auf diesen Felsen geschlagen hat und das Wasser da rausgeströmt ist. Das heißt, die haben gewissermaßen gerade eine frische Glaubenserfahrung im Gepäck und die sind Schlüsselpersonen für das Volk. Und sie sollen auch vermitteln zwischen Mose und dem Volk sehr wahrscheinlich. Und Mose teilt ihnen also diese Worte und diese Aufforderung mit aus Vers 4 bis 6 und das kriegt dann auch das Volk zu hören. Auch sie bekommen die Worte Gottes weitergegeben und dann reagieren sie in Vers 8 folgendermaßen. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Also sie willigen lautstark ein, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Ohne Ausnahme. Wir werden ohne Ausnahme das halten, was Gott gesagt hat und was Gott sagen wird. Wir wollen diesen Bund halten, wir wollen ein königliches Priestertum sein, wir wollen eine heilige Nation für ihn sein, wir sind bereit. Kommen in 2. Mose 24 dann in dem Bundesschluss als solches nochmal darauf zu sprechen. Aber diese Euphorie des Moments, die war nicht von langer Dauer. Und wir bräuchten dazu nur ein paar Kapitel weitergehen, 2. Mose 32, wo wir sehen, dass diese Zustimmung, die sie hier haben, innerhalb kürzester Zeit hinfällig war und dass sie ein goldenes Kalb anbeten. Aber für den Moment schienen sie das zumindest ernst zu meinen. Und so kommuniziert Mose gegenüber Gott diese Zustimmung des Volkes und Gott nimmt die Aussage ernst. Und ich finde an dieser Stelle sehr interessant, dass Gott nicht von vornherein sagt, also Leute, wisst ihr was, das macht überhaupt keinen Sinn. Ihr werdet euch eh nicht daran halten, ich kenne eure Herzen, ich weiß jetzt schon, was in 2. Mose 32 passieren wird, also lassen wir es doch gleich. Können wir vergessen, ja? Das wäre ja schlüssig für mich, wenn man darüber nachdenkt, Gott ist allwissend, das heißt, er hat schon alles auf dem Schirm, was dann kommen wird. Aber stattdessen heißt es, Vers 9, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Gott stiftet also nichtsdestotrotz diesen Bund und erfüllt seinen Part in dem Wissen, dass Israel das nicht tun wird. Nichtsdestotrotz schenkt er ihnen seine Gnade, er schenkt ihnen gute Ordnungen für ihr Leben, nichtsdestotrotz will er ihnen begegnen. Allerdings wird er ihnen nicht unmittelbar begegnen, sodass sie ihn sehen könnten, sondern sie werden Augenzeuge davon, wie er auf den Berg herabkommt und zwar im Dunkeln des Gewölks, wie es hier heißt, und eine Mittlerfunktion nach wie vor wird Mose in diesem Ganzen übernehmen. Es wird so laufen, Gott wird mit Mose reden auf dem Berg und das Volk steht drumherum und kann das vernehmen. Und das soll interessanterweise dazu führen, dass sie Mose ewig Glauben schenken, für immer Glauben schenken. Jetzt denken wir nochmal kurz drüber nach. Immer wieder haben sie ja in diesen Prüfungssituationen sehr stark Mose in Zweifel gezogen und haben ihn angeklagt und haben ihn fertig gemacht und Unglaube und Vorwürfe und was es da nicht alles gab. Aber jetzt hier in dieser Gesetzgebung, in diesem Bundesschluss, darf es keinen Zweifel daran geben, dass Gott selbst wirklich redet. Und deshalb bekräftigt Gott seinen Botschafter in so einer starken Art und Weise vor ihren Augen. Wie das dann aussieht, sehen wir gleich noch ab Vers 16. Das heißt, das Volk erlebt Gottes Berufung und sie reagieren darauf mit Zustimmung. Und nun hatten wir das eben im ersten Punkt, was ist unsere Berufung? Anhand von Titus 2, Vers 14 und 1. Petrus 2, Vers 9. Was ist unsere Berufung als Gläubige? Und natürlich stellt sich auch die Frage nach deiner und nach meiner Zustimmung. Und hier kann es sein, dass wir an ganz unterschiedlichen Punkten stehen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagen muss, also diese Grundlage in Jesus Christus, diese Basis, die ist eigentlich noch gar nicht richtig gelegt bei mir. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob ich von Herzen sagen kann, dass ich Gottes Eigentum bin, dass ich diese Zugehörigkeit habe. Und die alles entscheidende Frage, um das zu wissen, ist, hast du Jesus Christus persönlich als deinen Herrn und Retter angenommen? Glaubst du, dass er sich selbst für dich hingegeben hat, wie das hier in Titus 2 heißt, dass er Mensch geworden ist in Jesus Christus und dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, dass er dort den vollen Preis bezahlt hat? Und wenn ja, hast du deine Sünde konkret im Gebet vor Gott bekannt und ihm gesagt, ich will eine 180-Grad-Wende machen, ich will umkehren, ich will mit dir leben, ich will deine Vergebung in Anspruch nehmen und du sollst der Herr meines Lebens sein, ich übergebe dir mein Leben. Wenn das nicht geschehen ist bisher, dann gilt es heute, diese Basis zu legen. Weil ohne diese Basis brauchen wir nichts weiter aufbauen. Ja, sondern dann geht es darum, heute Morgen vielleicht zu sagen, ja, diese Zustimmung gegenüber Gott zu dem, was Jesus getan hat für mich am Kreuz, die will ich geben, das will ich im Gebet zum Ausdruck bringen. Und ich will einladen dazu, heute Morgen das zu tun, wenn das noch nicht klar ist. Falls sich jemand denkt, ja, ich entscheide mich einfach gar nicht, dann ist es so, dass wenn sich jemand nicht für Jesus entscheidet, er sich automatisch gegen Jesus entscheidet. Und das bedeutet, dass er für immer in seiner Sünde und in seiner Gottesferne bleiben wird. Aber viele von uns heute Morgen, das weiß ich, die haben diese Basis gelegt für sich, ganz klar. Ja, die haben Jesus zu ihrem Herrn und Retter gemacht. Und auch da ist ja die Frage, wie steht es da um deine ungeteilte Zustimmung zu dieser Berufung, die Gott gibt? Da gibt es ja, vielleicht eine Schmerzgrenze, wo man sagt, naja, also alles, was der Herr geredet hat, das will ich tun. Das weiß ich nicht, ob ich das so von Herzen sagen könnte. Vielleicht so eher bis hierhin und nicht weiter. Oder ich bin schon bereit bis zu einem gewissen Grad, aber alles, das ist mir ein bisschen zu viel, das ist mir ein bisschen zu krass. Das will ich nicht. Die Frage ist, bin ich bereit, das zu leben, was wir so oft singen, nämlich dieses alles will ich Jesus weihen. Und wir können uns weiter fragen, wie repräsentiere ich denn Gott, meinen König, mit meinem Leben? Also welche Schlüsse würden Menschen in meinem Umfeld über Gott ziehen, wenn sie mich und mein Leben beobachten? Und was wende ich auf, um Menschen aus dieser Finsternis zu Gottes wunderbarem Licht zu führen? Fragen, die wir uns anhand von unserer gottgegebenen Berufung immer wieder stellen sollten und wo wir wahrscheinlich auch oft Korrektur vornehmen müssen und auch eine neue Zustimmung dazu finden müssen. Und gerade dann, wenn wir merken, da ist was in Schieflage geraten, ja, da bin ich nachlässig geworden, kann das heute Morgen der Punkt sein. Und mit dieser Zustimmung geht auch ein dritter Punkt einher. Und der dritte Punkt heute Morgen ist die Reinigung des Volkes, Vers 10 bis 15. Man könnte auch sagen, die Heiligung des Volkes, wobei der Begriff ein bisschen verwirrend sein könnte. Also die Reinigung des Volkes. Immer wenn ein sündiger Mensch sich Gott nahen will und die Gemeinschaft mit ihm aufsucht, dann bedarf es der Reinigung von Sünde. Dann muss Sünde aus dem Weg geschafft werden. Und so gibt also das Volk seine Zustimmung und bekommt daraufhin weitere Anweisungen ab Vers 10. Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Wiederum könnte man hier übersetzen, für heilige sie, weihe sie oder halte sie heilig. Und sie sollen also 2 Tage lang sich vorbereiten auf diese Begegnung mit Gott. Innerlich wie äußerlich. Von dem Äußerlichen lesen wir in Vers 10 und Vers 14, dass sie ihre Kleider waschen sollten. Das haben sie dann auch getan. Aber es ging natürlich um mehr, als einfach nur ein paar saubere Klamotten anzuziehen an dieser Stelle. Und der für viele bekannte Ausleger, John MacArthur, hat das so ausgedrückt, dass er geschrieben hat, die innere Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott spiegelte sich in der äußeren Reinigung des Körpers wider. Es ging also um weitaus mehr als um Äußerlichkeiten an dieser Stelle. Es ging darum, wirklich auch Sünde aus dem Leben auszuräumen, zu bekennen, wirklich einen Herzensgehorsam zu haben, auch wenn dann natürlich dieser Gehorsam, der offensichtliche Gehorsam von Gottes klaren Anweisungen zum Ausdruck gebracht war. Ja, sie waren bereit, auf ihn zu hören. Wenn jemand das alles jetzt nicht so ernst genommen hat und gesagt hat, naja, geh da mal so ein bisschen lockerer ran irgendwie, nicht so sorgfältig, ich bereite mich jetzt nicht so aufmerksam darauf vor, nimm es alles nicht so genau, dann konnte das verheerende Konsequenzen haben. Und dann haben wir in Vers 11 gelesen, dass der Herr am 3. Tag vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigt. Aber dann in Vers 12 und 13 lesen wir etwas, was äußerst wichtig ist zu beachten. Da sagt Gott zu Mose, darum zieh eine Grenze rings um das Volk und sage, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur seinen Fuß zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden, ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Eine knallharte und für uns unvorstellbare Anweisung, glaube ich, die wir hier haben. Stell dir das vor, Mose soll eine Grenze ziehen, was weiß ich, einen Graben oder einen Zaun, man weiß es nicht so genau, und er zieht eine Grenze und ganz klar ist, wenn jemand diese Grenze überschreitet, dann gibt es kein Überleben mehr für ihn. Man darf den Berg noch nicht mal berühren jenseits dieser Grenze. Das ist unvorstellbar. Für uns ein Schritt zu viel, eine Grenzüberschreitung und du bist tot. Und das war so, dass Grenzüberschreiter dann, die sollten nicht mal mehr berührt werden, sondern die sollten entweder von Weitem erschossen werden oder gesteinigt werden unmittelbar. Und das klingt sehr erbarmungslos, wenn man sich das heute so vor Augen führt, vor allem für uns. Aber das hat was damit zu tun, dass wir eine sehr kleine Sicht von Gottes Heiligkeit haben. Weil überall in der Bibel wird deutlich, wo sündige Menschen auf die Heiligkeit und Reinheit Gottes treffen, da funktioniert das einfach nicht. Ja, da müssen sie vergehen. Denken wir an Jesaja, zum Beispiel in Jesaja 6, der auf die Heiligkeit Gottes trifft und dann sagt, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Oder denken wir an später die Stiftshütte oder den Tempel und das Allerheiligste, wo das genauso war. Da war dieser Ort, das Allerheiligste. Gott wohnte da drin und seine Gegenwart war dort. Und wenn du unerlaubt oder unter falschen Vorschriften da reingegangen bist, bist du reingegangen und bist sofort tot umgefallen. Und das war's. Und wir bekommen an solchen Stellen und auch an dieser Stelle hier sehr deutlich vor Augen gemalt, dass die Heiligkeit Gottes nicht irgendwie eine nette Eigenschaft oder so ist, sondern dass es für uns Menschen lebensbedrohlich ist, wenn wir als sündige Menschen auf diese Heiligkeit treffen. Weil wir müssten in Gottes Heiligkeit vergehen. Der unendlich heilige Gott kann und wird Sünde niemals ignorieren. Das ist unmöglich. Und das sieht man an dieser Stelle so deutlich. Und das sagt auch Habakuk in Habakuk 1, Vers 13, wo es heißt, du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Die einzige Möglichkeit für uns, diesem heiligen Gott zu nahen, besteht durch Jesus Christus, den Heiligen. Nur wenn seine vollkommene Heiligkeit mir vor Gott angerechnet wird, nur dann kann ich tatsächlich Gott begegnen. Und das macht das Neue Testament so oft deutlich, zum Beispiel im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 6, da wird es so wunderbar ausgedrückt in Vers 11. Vorher in Vers 9 und 10 werden verschiedene Sünden aufgezählt und dann heißt es in 1. Korinther 6, Vers 11, und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wenn dir diese Heiligkeit und diese Rechtfertigung von Jesus selbst angerechnet wird, dann hast du das unglaubliche Privileg, nicht an dieser Grenze stehen bleiben zu müssen, wie das Volk Israel, sondern dass du eines Tages in die Heiligkeit Gottes eingehen darfst. Diese Dinge, die hier beschrieben sind, abgewaschen, geheiligt, gerechtfertigt, das sind Dinge, die gelten Kindern Gottes schon jetzt vollumfänglich. Die hast du schon in Christus bekommen. Und trotzdem spricht die Bibel immer wieder davon, dass wir auch als Christen Sünde und Ungehorsam aus unserem Leben verbannen sollen, dass wir uns reinigen und bewusst auch die Vergebung Gottes immer wieder in Anspruch nehmen sollen. Das heißt, wenn du Christ bist, dann gilt das auch für dich, dass du dich reinigst. Aber es geht dabei nicht mehr um die Zugehörigkeitsfrage zu Gott, sondern es geht vielmehr um eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Und dementsprechend gilt für uns auch, dass wir, da wo uns Sünde bewusst ist, dass wir sie ausräumen vor Gott, dass wir um Vergebung bitten, dass wir seine Gnade neu in Anspruch nehmen, um ungehindert Gemeinschaft mit ihm haben zu können. Und wenn es Dinge gibt heute Morgen und du weißt, da sind Dinge, die sind unbereinigt vor Gott, dann darfst du dich neu hinwenden, darfst du seine Vergebung in Anspruch nehmen und diese Gemeinschaft, die getrübt ist, wieder ganz neu genießen durch seine Gnade. Gott ist ein Gott, der zu fürchten ist, ein ehrfurchtgebietender Gott. Und das lehrt uns auch der vierte Punkt von heute Morgen, der letzte, nämlich die Erhabenheit des Herrn, Vers 16 bis 25. Wir lesen ab Vers 16 von diesem großen Tag, an dem Gott dann auf diesen Berg zu seinem Volk herabsteigt. Da heißt es, und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam, und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Stell dir mal vor, du wärst dabei gewesen in dieser Situation. Du wärst einer aus dem Volk Israel. Was muss das für eine furchteinflößende Atmosphäre gewesen sein? Donner, Blitze, eine schwere Wolke, die den Berg beschattet, dieser starke Hörnerschall. Du stehst mit deinen Volksgenossen da zusammen im Lager und ihr seid am Beben, am Zittern und Beben. Ganz viele kosmologische Phänomene auf einen Schlag, die dir mehr als deutlich machen, hier passiert irgendwas Unglaubliches. Absolut furchteinflößend und überfordernd für sie in dieser Situation. Und selbst Mose sagt in dieser Begebenheit, so macht uns das Hebräer 12, Vers 21 deutlich, dass Mose selbst gesagt hat, ich bin voll Furcht und Zittern. Und er war ja wahrscheinlich am vertrautesten noch mit Gott. Und während du also mit den anderen da im Lager stehst und alles bebt irgendwie und du bebst, dann kommt Mose daher und sagt, los geht's, das Signal des Hörnerschalls aus Vers 13, das ist ertönt. Das heißt, wir dürfen uns jetzt diesem Berg und Gott selbst ein Stück weiter nahen. So erfahren wir in Vers 17, dass das tatsächlich so war. Mose führt sie aus dem Lager heraus und sie werden am Fuß des Berges aufgestellt. Versetzen wir uns nochmal hinein, als wären wir dabei gewesen. Du stehst an diesem Berg und der ganze Berg raucht, weil Gott im Feuer auf diesen Berg herabgekommen ist. Das ist der größte Schmelzofen, den du je gesehen hast. Schmelzofen, wo du dich niemals sonst rantrauen würdest, wenn Gott nicht gesagt hätte, du darfst. Ja, ein riesen Vulkan kann man sich vielleicht vorstellen. Und dazu kommt, dass dieser ganze Berg, vor dem du stehst, bebt, heftig. So ist es beschrieben hier. Der Hörnerschall wird immer stärker, es wird immer furchteinflößender. Und natürlich kannten die Israeliten außergewöhnliche Phänomene schon, wie diese Wolken- und Feuersäule oder diese große Meeresteilung. Das waren ja schon total abgefahrene Dinge, die sie da erlebt haben, aber so eine Fülle von sogenannten Theophanie-Begleiterscheinungen, also wenn Gott die Erde betritt, das haben sie noch nie erlebt, sie noch nie gesehen. Und vermutlich noch nicht mal Mose, der ja im exakt gleichen Berg Gott in diesem brennenden Dornbusch erlebt hat. So erlebt also das Volk dieses ganze Naturspektakel und zugleich kriegen sie mit, dass Mose mit Gott redet und Gott ihm antwortet, wie er das bereits in Vers 9 schon angekündigt hat. Hier ist das Wort Stimme in Vers 19. Und das Wort Stimme ist im Hebräischen das gleiche Wort wie Donner, oder man könnte das auch so übersetzen. Das heißt, wir wissen nicht so genau, was das Volk eigentlich vernahm. Es gibt dann einen Hinweis in 5. Mose 4, Vers 12. Da heißt es, die Stimme der Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme war zu hören. Aber was genau sie hörten, wir wissen es nicht so genau. Also ob es ein donnerndes Geräusch oder eine tatsächlich konkrete Worte waren, aber auf jeden Fall war ihnen in diesem Moment klar, dass Gott selbst hier mit Mose redet. Und so heißt es in Vers 20 dann auch, dass der Herr auf den Gipfel herabstieg und Mose sich auf den Gipfel heraufbegab, beziehungsweise Mose heraufgerufen wurde. Und nun ist Mose also gerade da oben angekommen und wird in Vers 21 gleich wieder runtergeschickt, und zwar mit folgenden Worten. Steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssten viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten, sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie einbricht. Also Mose soll nochmal runter zum Volk, zu den Priestern und ihnen einschärfen, dass sie nicht aus Neugierde mal eben gucken oder so, was da hinter der Grenze abgeht. Im Hebräischen ist hier ein Wort verwendet für dieses Durchbrechen, was so ein gewaltsames Durchbrechen meint. Also so auf Biegen und Brechen. Auf Biegen und Brechen schaulustig sein. Aber Schaulustigkeit wäre an dieser Stelle absolut tödlich. Und deshalb die erneute Warnung nochmal wiederholt, um den Ernst der Lage deutlich zu machen. Und Mose, der ist da oben, und der scheint das aber nicht unbedingt für nötig zu halten, jetzt wieder runterzugehen, dem Volk das nochmal zu sagen, sagt dementsprechend Vers 23, das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast uns ja gewarnt und gesagt, ziehe eine Grenze um den Berg und erkläre ihn für heilig. Also Mose ist da nicht so überzeugt von, aber Gott auf der anderen Seite, für ihn ist ganz klar, diese erneute Warnung, die muss unbedingt sein, es ist absolut notwendig, und deshalb heißt es dann weiter in Vers 24, da sprach der Herr zu ihm, geh, steig hinab und komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht in sie einbricht. Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Wir sehen an dieser Stelle einmal mehr, dass mit diesem erhabenen Gott nicht zu scherzen ist und dass er alles andere ist als ein kleines Gottchen. Irgendwas, wo man nicht so ernst zu nehmen braucht. Wenn hier auch nur einer von den Priestern oder vom Volk einen Schritt zu weit gehen würde und diese Anweisung nicht befolgen würde und versucht, zum Herrn durchzubrechen, dann heißt es hier, dann wird Gott in sie einbrechen. Man könnte das auch übersetzen, dann wird Gott sie dahinraffen, dann wird er sie zerschmettern. Da gibt es keinen Morgen mehr für sie. Und wenn man sich diese ganze Szene mal so vor Augen führt, in 2. Mose 19, so geht es mir immer wieder, dann ist es atemberaubend, finde ich, und sie zeigt uns so deutlich, mit was für einem heiligen und erhabenen Gott wir es eigentlich zu tun haben. Zwar erleben wir diese Erhabenheit und Heiligkeit vielleicht heute in unserer aktuellen Situation nicht so stark, aber der Gott, mit dem wir es heute auch zu tun haben, ist der gleiche wie in 2. Mose 19. Er ist immer noch derselbe. Es ist der Gott, der absolut zu fürchten ist, der eigentlich aufgrund seiner Heiligkeit und seiner Erhabenheit jeden Menschen richten muss, der seinem heiligen Anspruch nicht gerecht wird. Und das werden du und ich niemals werden. Ja, wir werden seinem heiligen Anspruch nicht gerecht. Und damit wäre klar, dass wir eigentlich für immer getrennt von diesem heiligen Gott leben müssten, was schlussendlich die ewige Hölle, die ewige Strafe zur Konsequenz hätte. Du könntest also diesem über alles überragenden, erhabenen Gott eigentlich niemals begegnen, wenn Gott nicht ungefähr 1450 Jahre später nochmal in Jesus Christus auf diese Erde herabgestiegen wäre. Und wenn er nicht am Kreuz gestorben wäre und unsere Schuld bezahlt hätte, und uns mit seiner Heiligkeit dadurch überkleiden kann, sodass wir passend gemacht sind vor Gott. Und wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter kennst, an ihn glaubst, dann darfst du wissen, dass du eines Tages Gott begegnen wirst. Dass du eines Tages in die herrliche Gemeinschaft, in seine Heiligkeit eingehen darfst. Weil in Jesus Christus hat Gott mit seinen Kindern einen neuen Bund geschlossen. Ein Bund der Liebe. Ein Bund, der niemals aufgelöst werden kann. Und ich will schließen heute Morgen mit wunderbaren Worten aus 1. Johannes 3, Vers 1 bis 3, die das nochmal so schön zum Ausdruck bringen, finde ich. 1. Johannes 3, Vers 1 bis 3. Da heißt es, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Eine wunderbare Perspektive. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wunderbar. Wenn du Kind Gottes bist, dann gilt das für dich. Und das ist ein Grund zur Anbetung, dass wir diesem heiligen und erhabenen Gott aus 2. Mose 19 nahen dürfen, weil er den Weg in Christus freigemacht hat. Und wir wollen ganz bewusst jetzt in einigen Liedern Gott anbeten und das so zum Ausdruck bringen. Und ich lade euch ein, dass wir gerne, wer mag und kann, gemeinsam aufstehen und dem Herrn die Ehre geben.